Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Film und die Krisen und Kriege unserer Zeit. Getrennte Welten oder kommunizierende Röhren? Auf diese Frage sollte man vorbereitet sein, wenn man bei einem internationalen Filmfestival in der Jury sitzt. Maggie Gyllenhaal tut das gerade in Venedig. Die US-Schauspielerin ist sogar Jurypräsidentin. Und zum Spannungsfeld zwischen Film und Politik hat sie ganz diplomatisch gesagt:
I think that if movies really are an honest look into other people's experience, that they
Wenn Filme ernst und aufrichtig in die Lebenswelten von Menschen blicken, dann sind sie grundsätzlich und unvermeidlich politisch. Maggie Gyllenhaal zu Beginn der Filmfestspiele in Venedig. Heute kam kurz vor Schluss mit NASA der vielleicht politischste Film in Venedig ins Programm. Gleich mehr dazu. Außerdem geht es um Kunst und Migration in Kreuzberg, in einer Ausstellung im Berliner Gropiusbau, um das Mit- und Gegeneinander von Literatur und KI beim Internationalen Literaturfestival in Berlin und um den Teppich von Bayeux, derzeit ausgerollt in London. All das in Kultur heute mit Marja Elmenreich. Als längst bekannt war, welche Filme im Wettbewerb der Festspiele in Venedig laufen werden, da kam noch einer hinzu. Das an sich ist nicht selten, denn manchmal werden Produktionen erst auf den letzten Drücker fertig oder Deals erst in letzter Minute geschlossen. Bei der Dokumentation NASA mag es aber nicht nur am Praktischen gelegen haben. Der Grund für die späte Nominierung kurz vor Festivalstart könnte auch mit dem politischen Thema zu tun haben. Denn es geht um Israels Krieg in Gaza und um den Vorwurf, die israelische Armee würde gezielt und massenhaft palästinensische Zivilisten töten. Die Macher von NASA besitzen in der Filmwelt durchaus Prominenz. Von ihnen stammt auch der Oscar- und Berlinale-Preisträger No Other Land. Äußerungen des Teams bei der Berlinale-Gala vor anderthalb Jahren haben eine Antisemitismus-Diskussion in der deutschen Kulturszene ausgelöst. Jetzt also NASA. Zur Stunde findet die Premiere des Dokumentarfilms in Venedig statt. Und unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film vorab gesehen. Katja, fangen wir mit dem Titel an. Nicht Gaza, sondern NASA heißt der Film. Was bedeutet das?
Ja, NASA ist in der Sprache des israelischen Militärs ein Kürzel für bewusst in Kauf genommene zivile Opfer. Und das erfahren wir eben durch Militärs, die von dem Co-Regisseur Yuval Abraham interviewt werden. Also Offiziere sind das Angehörige von Spezialeinheiten, Soldaten, die für den militärischen Geheimdienst arbeiten. Und Abraham, der sitzt den Soldaten auf Hochhausdächern in Tel Aviv, im nächtlichen Tel Aviv gegenüber. Und ihre Gesichter sind verdunkelt und verschattet und ihre Stimmen, die werden verfremdet. Und eben fand ja auch die Pressekonferenz zu NASA in Venedig statt. Und da erzählten eben die Produzenten, dass der Film so spät zum Programm gestoßen sei, weil diese digitale Anonymisierung der israelischen Soldaten noch in Arbeit gewesen sei. Man habe eben diese Whistleblower schützen müssen.
Also auch praktische Gründe. Nun sind also diese Interviews Grundlage für den Film. Was genau berichten die Angehörigen der israelischen Armee da auf den Dächern von Tel Aviv?
Also im Wesentlichen sind das technische Abläufe und deren Folgen. Also zum Beispiel die flächendeckende Überwachung von Smartphone-Daten in Gaza durch das israelische Militär, dann die Auswertung dieser Daten durch KI, das wird sehr anschaulich gemacht, es werden auch Skizzen verfertigt von den Soldaten, dann die Erstellung einer digitalen Karte, in der dann die einzelnen Gebäude mit verschiedenen Farben gekennzeichnet werden. Und diese Farben bezeichnen dann wiederum den Anteil von zivilen Kollateralschäden, die beim Angriff auf mutmaßliche Hamas-Mitglieder dann zu erwarten seien. Und das seien eben so 15-20%, die man da im Kauf nehme, was eben bei der Bombardierung von Wohnblöcken zu manchmal 80 toten Zivilisten geführt habe. Einmal ist auch von hunderten Zivilisten die Rede. Und dieses automatisierte System, dadurch seien rund 40.000 Palästinenser und ihre Wohnhäuser und Familien als Angriffsziele identifiziert worden, automatisch durch die KI. Und während diese Soldaten sprechen und das alles schildern, zeigt die Kamera Hochhauswohnungen in Tel Aviv. Durch Fenster sehen wir anonyme Menschen schlafen, putzen, essen, Fernsehen. Und diese Bilder, die sagen eben, da haben auch die Bewohner und Bewohnerinnen von Gaza das gemacht, bevor sie durch ein KI-generiertes Zielführungssystem zur Bombardierung ausgewählt wurden.
Hm. Die britische Tageszeitung The Guardian ist ja Co-Produzent dieses Filmes. Und The Guardian ist ja bekannt für seinen Investigativjournalismus. Liefert der Film jetzt brisante neue Enthüllungen?
Nein, also die reinen Fakten, die durch die israelischen Militärs da geschildert werden, die wurden bereits veröffentlicht, also von israelischen Medien, von internationalen Medien. Aber es ist natürlich was anderes, die Soldaten darüber sprechen zu hören, die die Daten dieses Systems umsetzen und die Drohnen und Bomben dann auch losschicken und losgeschickt haben. Also manche erzählen zum Beispiel, wie sie durch die abgehörten Handys Kinder hörten, Babygeschrei und dann sozusagen auf den Knopf drückten. Und Yuval Abraham fragt zum Beispiel, ob ihnen wirklich bewusst geworden sei oder bewusst sei, was sie da täten. Und ein Soldat antwortet zum Beispiel, meine Rolle ist rein technisch, also mich trifft keine Schuld. Und beim anderen glaubt man auch so einen Stolz auf die Effizienz des Systems zu hören. Und wiederum andere schildern auch, dass es nach dem 7. Oktober, also dem entsetzlichen Terrorangriff der Hamas auf Israel, dass es da beim israelischen Militär eine Atmosphäre des Hasses gegeben habe. Und niemand habe eben die Notwendigkeit von zivilen Opfern in Frage gestellt. Und ja, ich fand das schon erschütternd. Dieser Dokumentarfilm zeichnet ein Bild, das viel komplexer ist als die Nachrichten und reinen Fakten. Und er könnte eben durch das Sprechen darüber auch so ein Beginn einer Aufarbeitung sein.
Ich weiß, Katja, dass du nicht immer begeistert bist, wenn ein Dokumentarfilm im Festivalwettbewerb gegen Spielfilme antritt. Wie ist das jetzt bei NASA aus deiner Sicht? Gut aufgehoben im Venedig-Rennen um den Goldenen Löwen?
Nein, also ich finde es wirklich falsch, dass der Film im Wettbewerb läuft. Ich verstehe natürlich, dass man maximale Aufmerksamkeit vielleicht durch einen Preis will. Aber ich finde es schlecht, einmal für den Film selbst. Der läuft ja in der Konkurrenz zwischen ja, schenkelklopfenden italienischen Familienkomödien oder einem Ehedrama mit Penelope Cruz. Und für die anderen, die Spielfilme in der Konkurrenz, finde ich es auch nicht fair, in die Konkurrenz mit der Wirklichkeit des Krieges gezwungen zu werden. Und die Jury unter Vorsitz von Maggie Gyllenhaal, die haben wir eben gehört, die muss den Film wohl allein schon wegen seines Themas auszeichnen. Also ich finde, man hätte den Film einfach außer Konkurrenz zeigen sollen, wie auch einen anderen Dokumentarfilm von Alex Gibney über Elon Musk. Aber das ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass NASA ein ja, wichtiges filmisches investigatives Dokument ist. Mhm.
Katja Nikodemus über den Dokumentarfilm NASA von Yuval Abraham und Rachel Shaw bei den Filmfestspielen in Venedig. Die Netzverbindung ins gewittrige Venedig war nicht die beste. Wir bitten, das zu entschuldigen. Dass das Lesen vielen 15-Jährigen in deutschen Schulen schwerfällt, das ist der jüngste PISA-Schock von Anfang dieser Woche. Bildungsinfluencer Bob Blume forderte bei uns im Programm Leseorte, Leseförderung, extra Zeit in der Schule fürs Lesen üben. Denn, so sagte er,
ohne das Lesen geht eigentlich nichts.
Ja, kurz, knapp und richtig. Das Schreiben dagegen geht immer leichter von der Hand. Vorausgesetzt, man weiß, die KI dafür zu nutzen. Dann fließt es nur so aus der sprichwörtlichen Feder. Aber ob das allerdings das Lesevergnügen steigert, sei dahingestellt. Über Mensch und Maschine in der Literatur wurde beim Internationalen Literaturfestival Berlin mehrfach diskutiert. Über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen. Cornelius Wühlenkemper hat zugehört bei den Runden über Tech-Bros, Memes und, wie bei dem US-Schriftsteller Ben Lerner, über unseren immerwährenden Begleiter.
Das Smartphone, so brachte es Ben Lerner vor vollbesetztem Saal auf den Punkt, ist ein Zerstörer der Zeit und ihres Verlaufs. In seinem Roman Transkription geht es um die grassierende Abhängigkeit von mobilen Endgeräten und den psychologischen Folgen.
Mir geht es darum, wie Smartphones alles in einer kontinuierlichen Gegenwart einebnen. Mit ihnen verwaltet man eine endlose Reihe von kleinen Schockerlebnissen, Dosen der Pornografie der einen oder anderen Art. Dabei geht es nicht um die Inhalte, sondern um die Ökonomisierung von Aufmerksamkeit. Man wird zu einem Rhythmus der Wahrnehmung gedrängt, der zerstörerisch wirkt fürs Nachdenken oder für echte Geselligkeit. Literatur dagegen verfolgt einen anderen Rhythmus. In der Poesie etwa geht es um Versmaß, Melodie und Betonung.
Literatur also als Gegenmittel zur digitalen Überforderung? Ben Lerner ist überzeugt, wenn ein Mensch einen Satz formuliert, steckt darin nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge bewusster und unbewusster Entscheidungen unter spezifischen, persönlichen und historischen Bedingungen.
All das steckt in einem menschlichen Satz. Und es wird aktiviert, wenn man ebenfalls einen Moment seiner Lebenszeit opfert, um diesen Satz zu lesen und den menschlichen Gedanken und die Zeit, die er gekostet hat, erneut zu entfalten. Natürlich kann ChatGPT einen Satz kreieren, der klingt wie ein menschlicher Satz, aber er wird nie diese Magie entfalten können.
Ben Lerner übertrug Walter Benjamins Prinzip der Aura eines Kunstwerks auf die Gegenwart. Am Abend über Tech Bros und KI-Revolution ging es dann um konkrete politische Transformation. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich etwa sprach von einer Mimokratie. Memes bringen in kleinsten, oft KI-generierten Bild-, Video- und Textinhalten durch virale Verbreitung Meinungsblasen gegeneinander auf. So verbreitete das Weiße Haus unlängst ein animiertes Filmchen über eine Entenarmee mit Trump-Frisuren. Am Lake Ontario an der Grenze zu Kanada laufen sie mit Schnellfeuergewehren bewaffnet auf und rammen ein Schild mit der Aufschrift Lake America in den Boden.
So was ist in Jahrhunderten, ja in Jahrtausenden nicht vergleichbar passiert, dass sich politische Macht eben auch nicht über Erhabenheit, über Einschüchterung primär artikuliert, sondern über Banalisierung, über Lächerlichmachen, über Shitposting. Das ist eigentlich das Medium, mit dem Politik heute funktioniert. Und in der Memokratie, könnte man sagen, haben diejenigen die Macht, die die Logik der sozialen Medien am besten verstanden haben.
Die Sachbuchautorin und Expertin für digitale Nachhaltigkeit Aya Jaff bestätigt das in ihrem Buch über die Broligarchie und die Machtspiele der Tech-Elite. Die Unternehmer aus dem Silicon Valley, auch Tech Bros genannt, strebten ganz bewusst die Aushöhlung demokratischer Abläufe an, um ungehindert ihre Profite zu maximieren, so Jaff. Die Journalistin und Podcasterin Marie Kilk, zuvor bei Amazon für das Persönlichkeitsdesign der KI-Sprachassistentin verantwortlich, gab Entwarnung.
Es wird so getan, als hätten diese Systeme eine eigene Handlungsfähigkeit, als wären die plötzlich ein Wesen und irgendwas Autonomes, was sie nicht sind. Ich habe keine Angst vor KI. Ich habe keine Angst, dass KI-Agenten uns zerstören. Aber ich habe schon ein bisschen Angst, was Menschen machen mit KI, wenn wir das einfach alles weiter erlauben und wenn die diese Werkzeuge einsetzen dürfen, wie sie wollen und so viel Geld da reinstecken dürfen, wie sie wollen und so viel Daten verbraten, wie sie wollen und dann nicht genug kontrolliert werden vom Rest der Gesellschaft.
Mittlerweile mehren sich Beispiele, wie die Kreativwirtschaft sich erfolgreich gegen die Datenausbeutung durch KI wehrt. So etwa die Synchronsprecher im Protest gegen die Verwendung ihrer Stimmen durch die großen Produktionsfirmen. Das Fazit des Tech-Schwerpunkts fiel zuversichtlich aus. Es liegt an uns, also an den Menschen, die die Maschinen bedienen.
Cornelius Wühlenkemper mit einer Erkenntnis vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Im Berliner Gropiusbau ist die Welt zu Gast. Das ist nicht der neue Werbespruch des Ausstellungshauses in der Nähe vom Potsdamer Platz, sondern das soll nur ausdrücken, wie grenzenlos und vielfältig die Kunst und Kultur ist, die im Gropiusbau gezeigt wird. Für die neue Schau allerdings hatte es das Ausstellungsteam nicht weit, sondern blieb in der Nachbarschaft, in Kreuzberg, dem einst vielleicht bekanntesten Stadtbezirk Deutschlands. Direkt an der Mauer zwischen Ost- und West-Berlin gelegen, Sehnsuchtsort für die einen und Albtraum für die anderen, weil Inbegriff von Multikulti und einem bunten und zum Teil lauten Miteinander von Kreativen, Linken und Arbeitsmigranten. Genau deren Perspektiven stehen jetzt im Zentrum der neuen Ausstellung. Die der sogenannten Gastarbeiter, die den Anwerbeabkommen mit der Bundesrepublik gefolgt waren. Carsten Probst über Kreuzberg, Kunst und Migration seit 1960.
Man sieht Mehmet Aksoy sein Alter nicht an, während er durch die großen Säle des Berliner Gropiusbaus streift. Der heute 87-Jährige ist einer der bekanntesten türkischen Bildhauer der Gegenwart. Zwei seiner ausdrucksstarken figürlichen Skulpturen aus den 70er und 80er Jahren sind jetzt im Gropiusbau zu sehen. Damals lebte Aksoy immer wieder für viele Jahre in Kreuzberg. Er war kein typischer Arbeitsmigrant, er hatte an der Westberliner Kunsthochschule studiert und gehörte zu den vielen Künstlern und Intellektuellen in der multikulturellen Kreuzberger Community.
Damals könnte man Ostberlin jede Nacht gehen können und kann man Fernsehen gucken können, Ostberlin, Westberlin. Und gleiche Thema hat man zweite Interpretation war das. Dann habe ich gesagt, Mensch, das gibt keine eine Wahrheit. Ich müsste das hören, dann muss ich selber untersuchen und sagen, für mich ist das beides nicht. Berlin war es für mich wie eine Universität eigentlich.
Auch die Geschichten von Nachbarn und Freunden, die als Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen waren, hätten ihn viel gelehrt, sagt Aksoy heute. 1989, kurz vor dem Mauerfall, ist er wieder nach Istanbul gezogen. Das Kreuzberg von heute, sagt er, erkennt er kaum wieder. Die Ausstellung im Gropiusbau versammelt also Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit. Malereien, Fotografien, Filme, Installationen. Nicht alle stammen von gestandenen Künstlerinnen und Künstlern. Es sind auch viele Alltags- und Freizeitprojekte zu sehen. Tanz und Spiel, kulturelle Zusammenkünfte unter Arbeiterfamilien. Vieles in dieser Ausstellung berichtet von unzumutbaren Wohnverhältnissen, von Armut, sozialer Ausgrenzung und Isolation. Das dichte kulturelle Leben in Kreuzberg, an dem auch viele deutsche Künstlerinnen und Künstler mitwirkten, hat dagegen ein Gemeinschaftsgefühl geboten, eine Zugehörigkeit, die sonst in der deutschen Gesellschaft nicht aufzufinden war. Co-Kuratorin Patricia Dander.
Ich glaube, es ist evident, wie rassistisch die Berichterstattung über Kreuzberg als vermeintlichen Problembezirk gewesen ist und sich heute zum Teil fast im Wortlaut wiederholt, nicht in Bezug auf Kreuzberg, aber in Bezug auf Migrantinnen. Und die Ausstellung tut natürlich das Gegenteil davon und zeigt eben alles an kultureller Produktion, an wichtigen Beiträgen der KünstlerInnen in einer Infrastruktur, die das damals auch willkommen geheißen hat. Und was uns eben aufgefallen ist, ist, dass dann eben mit der Wende sich der Diskurs so verschiebt und darüber gehen die Errungenschaften, die Kämpfe und aber eben auch die Beiträge der KünstlerInnen aus der Generation der 70er und 80er Jahre ein Stück weit verschütt.
Die kulturellen Zeugnisse dieser Zeit sind überaus vielfältig. Sie reichen von bunt gemischter Heimatfolklore über Malereien in unterschiedlichsten Stilen, von der Karikatur über surreale und expressive Szenen bis hin zu melancholischen Fotografien der türkischen oder auch griechischen Läden, Restaurants und Wohnungen, die heute alle verschwunden sind. In der Boulevardpresse der alten Bundesrepublik wurden die sogenannten Kreuzberger Verhältnisse zum Stereotyp für rechtsfreie Räume, Kriminalität und Drogen. Gemeint war damit aber auch immer wieder Kreuzberg als die Heimat von Migrantinnen und Migranten. Von den rassistischen Klischees von damals ist in der Ausstellung aber ebenso wenig zu sehen wie vom politischen Aktivismus. Co-Kurator Gürsoy Dotasch.
Uns war es in der gesamten Ausstellung immer so wichtig zu gucken, was ist eigentlich die Perspektive von innen auf Kreuzberg? Was erzählen die Einwohnerinnen aus der Türkei, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Griechenland? Wie greifen die Künstlerinnen diese Themen irgendwie so auf? Was wir nicht wollten, war eine Perspektive von außen in der Ausstellung zu reproduzieren.
Das Phänomen Kreuzberg aus Sicht derjenigen zu würdigen, die dort einfach nur leben wollten, das ist das Verdienst dieser Ausstellung. Möglich ist das wohl nur auch durch den zeitlichen Abstand, der sich dem damals unübersichtlichen Kreuzberger Alltag heute mit soziologischer Distanz widmen kann.
Carsten Probst über die Ausstellung Kreuzberg, Kunst und Migration seit 1960. Bis Mitte Januar ist sie im Gropiusbau in Berlin zu sehen. Wimmelbild und Propagandainstrument, Informationsquelle und hochmittelalterliches Kunstwerk, Zankapfel und ewiges Rätsel. Der Teppich von Bayeux ist vieles, aber eigentlich kein Teppich, denn er wurde nicht geknüpft, wie es sich für einen Teppich gehört, sondern bestickt und das wohl vor etwa 1000 Jahren. Die wertvolle Handarbeit gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe und ist aus Sicht von Experten eigentlich transportunfähig. Doch aller Proteste zum Trotz wurde sie von Frankreich nach England ausgeliehen. Ab heute ist der Teppich von Bayeux im British Museum zu sehen. Unser Korrespondent Christoph Prössel berichtet aus London.
Die Ausstellung im British Museum war schon vor dem offiziellen Start ein echter Blockbuster. Die ersten Wochen ausverkauft. Es geht um einen 70 Meter langen Teppich aus weißem Leinen, 50 Zentimeter hoch, bestickt mit gefärbter Wolle. Motiven, die die Vorgeschichte und die Eroberung Englands durch die Normannen illustrieren. Und die entscheidende Schlacht von 1066. Ein Schlüsseldatum der englischen Geschichte. Es geht um Macht, einen gebrochenen Eid und die Rivalität zweier Männer. Da ist der Normanne Wilhelm der Eroberer und der angelsächsische Edelmann Harold. Lloyd de Bear, Kurator. In einer sehr berühmten Szene legt Harold den Eid ab in der Gegenwart von Wilhelm. Harold streckt die Hände aus und berührt zwei Reliquienschreine. Doch der Schwur hält nicht lange. Zu sehen ist die Überfahrt der Soldaten aus dem heutigen Frankreich an die Südküste Englands, die Schlacht mit den fürchterlichen Details des Krieges und schließlich der Tod von Harold, der wahrscheinlich durch einen Pfeil ums Leben kam. Nun war der Weg frei für Wilhelm, den Eroberer, den englischen Thron zu besteigen. In der vergangenen Woche besuchte König Charles mit Frankreichs Präsident Macron die Ausstellung. Der Teppich ist eine Leihgabe des französischen Staates, erstmals in England ausgestellt.
Bayer Tapestry tells a story familiar to most people in this country.
Der Teppich erzähle eine Geschichte, die die meisten Menschen in Großbritannien kennen, sagte der König. Und vor allem kennt er selbst diese Geschichte sehr gut. Immerhin ist er verwandt mit Wilhelm dem Eroberer. Über den Teppich und die Entstehungsgeschichte ist nicht viel bekannt. Lloyd de Bear. Wer den Teppich bestickt hat, wissen wir nicht genau. Wir nehmen an, dass es Frauen waren, denn in einer Quelle heißt es, dass englische Frauen international berühmt waren für ihre Fertigkeit. Wie die Arbeit ausgesehen haben mag, illustriert ein Besuch bei Mia Hansen im ostenglischen Peterborough. Die Künstlerin kniet auf dem Boden und bestickt gerade die letzten Meter einer Kopie des berühmten Werkes. Seit fast 10 Jahren arbeitet sie nun schon daran. 2005 sah sie den Originalteppich in Frankreich zum ersten Mal und war hingerissen. Meine Idee war, ein langes Projekt anzugehen. Ich liebe Stickerei, das begeistert mich, aber eben dieser eher einfache Stil. Mia Hansen nutzt Fotos als Vorlage und arbeitet mit der gleichen Technik wie vor 1000 Jahren. Es gibt hier 1 Million Pferde, aber nicht 2, die gleich sind. Man kann keine Schablone anfertigen. Das geht bis in die Details, beispielsweise der Hufe. Im nächsten Jahr will Mia Hansen das Projekt beenden. Sie denkt über eine Fortsetzung nach, denn die letzten 3 Meter des Teppichs sind verloren gegangen. Wahrscheinlich war darauf die Krönung Wilhelms zu sehen. Mia Hansen möchte dieses Stück nun selbst entwerfen, Teil 2 sozusagen.
DIY. Christoph Prössl über den echten und einen nachgemachten Teppich von Bayeux. Der echte ist bis ins nächste Jahr hinein in London zu sehen. Es gibt Proteste in Wien vor der Eröffnung einer Ausstellung des Künstlers Otto Mühl. Mehr hat jetzt in den Kulturmeldungen Michael Köhler.
Ja, das Wiener Aktionsmuseum zeigt nämlich Aktionismusmuseum ab heute die Ausstellung Otto Mühl, Kunst am Abgrund, die künstlerische Entwicklung von 1960 bis zur Verhaftung und Verurteilung als Sexualstraftäter im Jahr 1990. Bewohner und Opfer der Otto Mühl-Kommune sowie Aktivisten protestieren. Pädokrimineller Straftäter und Sektenguru etwa, das stand auf Transparenten oder Tätermuseum. Filmemacher Paul-Julien Robert, der 1979 in der Kommune geboren wurde, sagt dazu.
Das geht da echt tatsächlich um dieses Verständnis in der österreichischen Szene, wie mit Mühl als Künstler umgegangen wird, beziehungsweise dass er noch immer vermarktet und in diesem Sinne auch alles verharmlost wird. Diese Vermarktung vom Wiener Aktionismus von Mühl, die hat ja eigentlich schon im Gefängnis begonnen. Und klar, das war sehr traumatisierend für viele von uns.
Sagt der Filmemacher Paul-Julien Robert, der dazu auch einen Dokumentarfilm gemacht hat. Dass die Vorfälle in der Kommune unzureichend erwähnt werden, das löste eben diese Proteste aus. Museumsdirektor Klaus-Albrecht Schröder dazu.
Eine Lehre der Kommune ist sicher, dass diese psychotherapeutischen Großtheorien mit ihrem utopischen Anspruch, den neuen Menschen, den gesunden Menschen, den nicht neurotischen, nicht gewalttätigen Menschen zu erzeugen, am Ende in Hierarchie geendet hat,
sagte der Museumsdirektor zu der umstrittenen Ausstellung, die seit heute läuft. Er war ein 1942 geborener fränkischer Bauernsohn, der von sich sagte, alles zu können, auch melken. Wie er vor knapp 10 Jahren mal im Deutschlandfunk Kultur in einem Literaturgespräch bestätigte. In der DDR wurde der westdeutsche Rundfunkjournalist Karl Corino überwacht, weil er dort nämlich häufig und oft Schriftsteller besuchte. Nach dem Mauerfall half er auch Lebenslügen und Stasi-Tätigkeit von Kulturschaffenden aufzudecken. Karl Corino war ab 1970 jahrzehntelang Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk und insbesondere Verfasser einer 2000 Seiten starken Biografie des österreichischen Schriftstellers Robert Musil. Er ist, wie es jetzt bekannt wurde, am vergangenen Dienstag gestorben.
Da ich nun ja sozusagen der Doyen der Musil-Forschung bin, komme ich immer wieder auf diesen Autor zurück. Ich überwache, was im Internet an neuen Texten angeboten wird. Es tauchen immer mal wieder Briefe von Musil auf. Also diese Dinge überwache ich und versuche sie in die neue Musil-Ausgabe bei Jung und Jung erscheint einzuspeisen.
Sagte Karl Corino im Interview vor 9 Jahren.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ist vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Und um alle drei geht's gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich.